Fritz und Sekt. Mit Hanna und Adriana.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Fritz und Sekt.
Mit Hanna und Adriana.
Ja, mit Hanna und Adriana. Wir sind heute wieder da. Aber wir sind heute nicht alleine.
Genau, wir sind ausnahmsweise mal wieder zu dritt in der Runde. Und wir dürfen einen ganz tollen Gast bei uns begrüßen, und zwar Sarah Völker. Sie ist Referentin für Erste Hilfe des DRK Landesverbands Hessen. Und wir sagen ganz recht herzlich Hallo.
Hallo zurück, genauso herzlich.
Ja, wunderbar, dass wir heute hier zu dritt sitzen dürfen und uns hier in fremden Räumlichkeiten über Erste Hilfe austauschen dürfen.
Genau. Wenn die Folge erscheint, das wird am 15. September sein, dann liegt der Welt-Erste-Hilfe-Tag schon einen Tag zurück. Dieser wird nämlich jedes Jahr am 2. September, nicht 2. September, 2. Samstag im September gefeiert. Und wir rücken da die lebensrettenden Fähigkeiten der Ersten Hilfe ins Rampenlicht. Und in dieser Episode sprechen wir dann darüber, warum Erste Hilfe denn so wichtig ist, wie sie Leben retten kann und welche einfachen Techniken eigentlich jeder von uns erlernen sollte beziehungsweise im Kopf haben sollte, wenn es denn doch zum Ernstfall kommt.
Genau. Ja, dann vielleicht so ein bisschen zum Einstieg die Frage, warum finden Sie es denn überhaupt so wichtig, dass jeder Bescheid weiß über Erste Hilfe?
Das ist ganz simpel. In 90% der Fällen helfen wir Menschen, die wir kennen oder, in Anführungszeichen, im schlimmsten Fall lieben, die in einer Notsituation sind.
90%?
In 90%. Es ist super selten, dass wir einer fremden Person auf der Straße oder beim Verkehrsunfall helfen. Es sind meistens Kolleginnen, Freunde, Bekannte, beim Hobby, beim Sport oder das eigene Kind. Hm. Und deswegen ist das so.
Ist ja eigentlich interessant, weil den Erste-Hilfe-Kurs macht, glaube ich, also machen die meisten Menschen für den Führerschein.
Genau.
Und da wird ja dann viel drüber diskutiert, ja, wie sichere ich eine Unfallstelle ab und hier und da. Also ich habe das damals auf jeden Fall nochmal alles durchgekaut. Aber krass, dass das eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil ist, wenn man Erste Hilfe leistet, dass es aber eigentlich zum größten Teil Menschen betrifft, eher im Haushalt oder
genau.
So.
Genau, aber diesen kleinen Teil kann man halt verpflichtend machen.
Ja.
Ne? Also da hat ja der Staat die Regulation und kann sagen, du musst das machen. Privat kann ja kein Land sagen, lieber Mitbürger, du musst das machen.
Das ist richtig, ja.
Aber in diesem Zusammenhang mit der Fähigkeit, Auto zu fahren, funktioniert es.
Ja, du hattest jetzt auch gerade schon was angesprochen, nämlich, dass es ja dann verpflichtend ist, wenn man den Führerschein macht. Ich muss mich an dieser Stelle leider outen und sagen, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist auch so lange schon her, in meinem Fall jetzt 10 Jahre. Adi guckt mich schon ganz, ganz böse an. Und sie hat auch recht, ja.
Habe ich in
Sie haben beide recht.
Schon mehrmals gemacht.
Ja, aber ja, ich liege damit ja sogar unter dem Prozent der Bevölkerung, die leider schon vor knapp 10 Jahren ihren letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Sie haben da uns ein paar Zahlen mitgebracht.
Ja, tatsächlich sind es 55% der deutschen Bevölkerung, deren letzter Erste-Hilfe-Kurs mindestens 10 Jahre her ist. Das ist sehr, sehr lang, wenn man darüber nachdenkt, wie früh schon das erste Vergessen wieder einsetzt. Mhm. Ne? Also, wenn man regelmäßig Erste Hilfe wiederholt, dann hat man auch diese Sicherheit, sie direkt anwenden zu können, wenn es soweit ist. Wenn ich das aber nur alle 10 Jahre oder noch länger mache, dann bin ich unsicher. Dann stelle ich mir Fragen, mache ich das so richtig oder so, woran muss ich denken? Und dann im schlimmsten Fall macht man nichts.
Richtig, ja.
Und das ist das größte Problem.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich nur noch an eine Sache wirklich aus diesem Erste-Hilfe-Kurs, und zwar hieß es da, Schwangere lässt man links liegen. Aber ich kann Ihnen tatsächlich nicht mehr sagen, ob links die Seite ist, auf die man sie drehen sollte, oder also ist das meine Perspektive links
auf die linke Seite,
weil dann mehr Luft irgendwie, glaube ich.
Nee, oder weil dann auf der anderen Seite kannst du, glaube ich, eine Vene oder eine Arterie oder so abdrücken mit dem Babybauch.
Und da fängt es schon an.
Ja. Da fängt es schon an, genau.
Genau, und das ist der Grund, warum wir beim Deutschen Roten Kreuz die Erste Hilfe vereinfacht haben.
Mhm.
Weil das ganz egal ist, auf welcher Seite die Frau liegt. Hauptsache, jemand guckt, dass sie noch atmet. Und wenn sie das nicht mehr tut, sie auf den Rücken legt und sie hilft. Das ist ganz egal, auf welcher Seite die Dame liegt.
Okay,
das sind 10 bis maximal 13 Minuten in dem Dreh, bis der Rettungsdienst kommt. Da kann nichts Lebensbedrohliches auf dieser Seite passieren, egal auf welcher. Es sei denn, es gibt schon irgendwelche Vorerkrankungen, aber das weiß man ja nicht.
Ne? Nee, eben.
Aber genau aus diesem Grund ist Erste Hilfe so simpel gestaltet worden.
Also
von diesen 16 Unterrichtseinheiten, die es mal waren, auf 9 Unterrichtseinheiten, dass nur noch ein Tag ist. Und dieser ganze Input ist raus.
Das macht mir gerade, lässt mir einen Stein vom Herzen fallen, dass ich das nicht mehr quasi merken muss, sondern eigentlich heißt es Hauptsache, man hilft
ja
in dem Moment und ich muss mir keine Gedanken mehr machen, auf welche Seite ich eine Schwangere hinlegen soll.
Genau. Aber was bleibt denn jetzt noch übrig aus deinem Erste-Hilfe-Kurs, wenn du selbst das nicht mehr brauchst?
Ich krieg die stabile Seitenlage krieg ich noch hin.
Okay.
Also das, aber meine Mama ist auch Krankenschwester, muss man an der Stelle sagen. Und die hat mir das ganz lange eingetrichtert. Also ganz lieben Dank an meine Mama da draußen.
Super. Sehr gut gemacht.
Ja, nee, auf jeden Fall. Deswegen. Und ich schätze mal, sowas zählt dann auch zu den Grundkenntnissen, die einem da mitgegeben werden. Wenn wir jetzt mal auf so einen Kurs schauen, welche grundlegenden Erste-Hilfe-Kenntnisse werden einem dabei gebracht, beziehungsweise sollte man auch beherrschen, wenn es denn zu so einer entscheidenden Situation kommt, hier, ich muss helfen, weil ansonsten hat auch keiner einen Plan eigentlich, der gerade vor Ort ist.
Genau, also da gibt's, würde ich jetzt sagen, 4 Maßnahmen, die jeder unbedingt können sollte. Das ist ein Druckverband anlegen, die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die stabile Seitenlage und den Notruf tätigen.
Das ist gut, wir sagen an dieser Stelle nochmal, Notruf. Nummer 112, wie wir gerade eben schon im Vorgespräch gelernt haben, das ist europaweit die Nummer, die man anrufen kann. Also für euch da draußen nochmal der Reminder, 112 ist die Nummer, die ihr wählen solltet, wenn es denn mal zum Ernstfall kommt.
Hing die bei euch früher auch so in der Küche?
Ja, das war so, es gab mehrere Nummern, die wir meine Eltern hingelegt haben. Einmal Polizei, einmal Notruf, dann für Feuerwehr und Krankenwagen, dann die Nummer von zu Hause, die Nummer von den Großeltern. Das waren so die 4 Nummern, die bei uns immer zu Hause, das war, was unsere Eltern uns von klein auf eingetrichtert haben eigentlich.
Ja. Ich erinnere mich auch an so einen handgeschriebenen Zettel von meiner Mama, der an der Rückseite der Küchentür hing. Und da war auch so Handynummer Mama, Handynummer Papa, aber es war auf jeden Fall auch die 112 drauf.
Ja.
Polizei nicht mal.
Was da auch gut ist, wird dann weitergegeben. Aber was dann auch ganz wichtig ist, gerade wenn Kinder im Haushalt sind, empfehle ich immer noch die Nummer von einer Giftnotrufzentrale.
Das ist eigentlich
also gut, wir haben 7 Giftnotrufzentralen bei uns in Deutschland, ne? Berlin, Bonn.
Ja.
Aber die kann man sich raussuchen und dann im Ernstfall muss man nicht erst googeln und nachgucken, dann ist man sowieso ganz hibbelig. Ne? Dann geht man an die Küchentür und dann kann man als Elternteil
die Zentrale anrufen. Noch ein Tipp. Fällt mir gerade ein, ich habe vor ein paar Wochen habe ich mein altes Festnetztelefon verkauft, bei eBay, bei Kleinanzeigen heißt es ja mittlerweile. Und da kam ein Vater vorbei, der meinte, wir brauchen das eigentlich gar nicht, aber wir haben halt eine 5-6-jährige Tochter zu Hause, die hat noch kein Handy, wenn die Hilfe holen möchte, dann braucht ihr ein Festnetztelefon. Soweit habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, ich dachte, wozu braucht man die heute noch, aber...
Ja.
Eigentlich genau dafür.
Genau.
Für Menschen eben, die noch kein Handy haben.
Genau.
Ja.
Das stimmt. Meine Neffen kennen den Code meiner Schwester vom Handy.
Ach ja, okay, gut.
Und die 112.
Ah, das ist
so ein
Fingerspiel
für Kinder.
Oh, so kann man sich das gut merken,
112, ja.
Okay. Ich fand es auch ganz interessant. Ich habe vor, ich glaube, es ist auch ein paar Wochen her jetzt, ein Video auf Instagram gesehen. Da ging es darum, wie wichtig es ist, Kinder auch schon von klein auf, wenn man selber Herzrhythmusstörungen oder Herzrhythmusprobleme hat, irgendwelche Vorerkrankungen hat, dass man die Kinder auch schon vorher brieft. Es war dann ein Ausschnitt von einem kleinen Kind, das zum Postboten gegangen ist und gesagt hat, meine Mama atmet gerade nicht mehr, können Sie mir helfen? Und alleine erstmal das Kind zu sensibilisieren hier, die braucht vielleicht, keine Ahnung, ein EpiPen oder was auch immer, finde ich eigentlich auch schon wichtig, dass man da Kinder schon von klein auf eigentlich für sensibilisiert und sagt, hier, wenn der 112 eintritt, dann musst du das und das und das machen. Allein das Kind war vielleicht 3, 4, dass das schon in der Lage war, zu einem Postboten zu gehen und zu sagen, hier, ich brauche Hilfe, weil meine Mama atmet nicht mehr, fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich glaube, ich in dem Alter hätte das noch gar nicht so realisiert und hätte auch gar nicht so um Hilfe bitten können, wie der das jetzt da gemacht hat.
Hoffen wir einfach mal, dass du zur Küchentür gegangen wärst.
Hoffen wir es mal, ja. Sie haben aber eben schon was Schönes angesprochen, und zwar diese grundlegenden Kenntnisse. Herzdruckmassage, so heißt es ja richtig. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Lieder, die man irgendwie dann damit verbindet. Also ich habe immer, ich habe es mit Staying Alive, verbinde ich die Herzdruckmassage.
Ein bisschen moderner ist vielleicht Atemlos.
Das funktioniert auch.
Das funktioniert auch.
Ach ja.
Ich habe ein paar Lieder rausgesucht. Und habe und bin vor allen Dingen über viele Lieder gestoßen, wo auch der Titel schon sehr gut passt.
Ja.
Das ist Staying Alive oder Atemlos. Das ist aber auch I Will Survive von Gloria Gaynor.
Stimmt, ja.
Oder Highway to Hell von AC/DC. Wir haben The Final Countdown von Europe oder Another One Bites the Dust von Queen.
Oh, das habe ich auch letztens gehört, ja.
So ist das.
Es sind noch ein paar gute Laune-Lieder dabei, wie Girls Just Wanna Have Fun von Cyndi Lauper oder Dancing Queen von ABBA.
Eins unserer Lieblingssongs.
Ja. Und, das musste ich mit aufnehmen, zwei Kinderlieder, die auch gehen. Einmal Baby Shark.
Baby Shark. Baby Shark. Stimmt, das passt gut, ja.
Und, und es kommt noch besser, das Titellied von der Biene Maya.
In diese Biene, die ich meine, nennst du.
Stimmt.
Ja.
Grundvoraussetzung ist eigentlich nur, dass so ein Lied zwischen 100 und 120 Beats per Minute hat.
Genau.
Und da gibt es eine ganze Menge Lieder.
Das ist die
Druckfrequenz. Ich finde es aber interessant, dass die Erwachsenenlieder alle irgendwie ein bisschen makaber sind.
Ja.
Ne? Also so mit Atemlos, Another One Bites the Dust. Also, aber kann man sich vielleicht dann dementsprechend ganz gut merken.
Genau. Das Wichtigste ist ja nur, dass man einen Ohrwurm nimmt, den man auch mal so eine Viertelstunde im Ohr hat.
Wie lange hält man das ungefähr durch, so eine Herzdruckmassage, wenn man die macht? Kann man das so pauschal sagen? Also
wenn man sie richtig macht, 2 Minuten, dann braucht man jemanden zum Wechseln.
Ablöse, okay.
Ja. Also der Brustkorb muss ja 5 bis 6 Zentimeter tief eingedrückt werden. Und das erfordert schon
Kraft.
Ja, wobei, wenn man das richtig macht, ist es eine Kombination aus Kraft und dem eigenen Körpergewicht.
Ja.
Also es ist ganz wichtig, dass man sich mit den ausgestreckten Armen sehr über die Person beugt, dass das ganze Gewicht des Oberkörpers einfach schon mal mitdrückt.
Ja, meine Mama hat immer gesagt, man soll auch keine Angst davor haben, tatsächlich Rippen zu brechen, weil das in dem Moment irgendwie dann, also kann ja passieren, wenn, je nachdem, wie viel Druck man ausübt, ne, aber du musst halt irgendwie halt auch Druck ausüben, dass du halt auch die Herzdruckmassage dann auch richtig performst in dem Moment.
Das sind
auch
nicht die Rippen.
Das sind nicht die Rippen, oh, okay.
Das sind nicht die Rippen.
Gut.
Das sind die Knorpelverbindungen.
Okay.
Also das sind die Knorpelverbindungen
von,
ne, in denen die Rippenbögen drinstecken vom Brustbein aus. Und da drückt man dann halt den Anfang der Rippe aus dieser Knorpelverbindung aus.
Okay.
Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm.
Das kann ja auch alles heilen.
Genau, genau.
Und lieber das, als dass das Herz nicht schlägt.
Ja. Kannst du dich an mal erinnern, wo du mal Erste Hilfe selbst irgendwie an jemandem performt hast oder wo damit deine Kenntnisse mal zum Einsatz kamen?
Ja, also ich hatte befürchtet, sage ich mal, dass ich es verwenden muss, wenn wir da ankommen, aber war dann zum Glück nicht der Fall.
Okay.
Aber ich bin, als wir in dem Taxi da saßen, bin ich im Kopf alles das durch, was ich ein halbes Jahr vorher im Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gelernt hatte.
Okay.
Ich kam voll bereit da an. Ich hätte alles machen können.
Also das heißt, wenn ich mal irgendwie denke, ich müsste, rufe ich dich vorher an oder ich mache demnächst mal dann.
Nein, du machst einfach deinen Kurs und dann legst du selbst los.
Ja. Gibt es denn häufige, sag ich jetzt mal, Missverständnisse, wenn es um Erste Hilfe geht, also über die Sie gerne mal aufklären würden?
Also tatsächlich gibt es ein ganz großes Missverständnis, wo also auch wir zum Roten Kreuz nicht wissen, wo das herkommt. Und zwar geht es da um die Helmabnahme beim Motorradfahren. In jedem Kurs kriegt man gesagt, also ich habe gelernt, dass der Helm anbleibt.
Mhm.
Okay, das Rote Kreuz hat in den 70er Jahren diese Maßnahmen formuliert und seitdem nicht verändert. Der Helm wird immer abgenommen. Immer.
Okay.
Es geht nicht ohne. Wenn der Helm auf dem Kopf ist, dann kann die Person nicht in stabile Seitenlage gelegt werden. Der Kopf kann nicht der tiefste Punkt sein, sodass Erbrochenes nicht rausfließen kann.
Ja.
Die Person kann einfach ersticken.
Ja.
Und man muss auch sagen, in den allermeisten Fällen, in denen der Motorradfahrer jetzt nicht tatsächlich dem Tod nahe ist, ziehen die den Helm selbst aus.
Mhm.
Einfach zur Orientierung.
Mhm.
Dieser Helm sitzt unheimlich fest. Man hört schlecht dadurch. Man sieht nicht gut durch das Visier und das Erste, was man nach einem Unfall machen möchte, ist sich orientieren. Und allein deswegen ziehen die meisten schon den Helm alleine aus.
Okay.
Ja?
Bei meinem letzten Erste-Hilfe-Kurs hatten wir sogar 2 Motorradhelme da und haben die aufgehabt, und um dann am jeweils anderen zu üben, wie man den abkriegt. Ich fand das so schrecklich, den allein aufzuhaben. Ich und ich habe auch ein bisschen Platzangst. bisschen sehr. Und ich lag da schon so und dachte mir so, hol mich endlich aus diesem Ding hier raus. Es ist warm, man schwitzt, man sieht nicht richtig. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was im Raum losgeht. Und da war ich ja in einer ganz sicheren Situation, wusste eigentlich, wo ich mich befinde. Also nachvollziehen, das ist ja auch das Erste, was man macht eigentlich.
Also der Motorradfahrer, der nicht bewusstlos ist und sich nicht beide Arme gebrochen hat, wird den Helm ausziehen.
Und wenn er bewusstlos ist, umso wichtiger, dass man ihn auszieht.
Unbedingt. Sonst kann man auch gar nicht nachgucken, was ist
los. Ja, auch ob er atmet oder so, wird ja nur schwieriger.
Ja, das ist das.
Ja, ich erinnere mich, das war aber auch eine Diskussion damals in unserem Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Ich glaube, die Hälfte hat gesagt, der bleibt an, die andere Hälfte hat gesagt, der kommt aus. Aber bei uns war dann auch das ausschlaggebende Argument, wenn er sich halt erbricht, dann ist es ja in den Helm rein. Deswegen den Helm auf jeden Fall abnehmen,
Und viele Motorradfahrer oder einige haben dann auch manchmal so einen Schriftzug drauf, wo dann draufsteht, Helm nicht abnehmen, weil es noch diese alten Befürchtungen gibt, dass die Wirbelsäule verletzt wird und ähnliches, was auch nicht der Wahrheit entspricht, ne? Also dann muss man schon sehr an diesem Helm robben, um irgendetwas kaputt zu machen. Ne? Und dann sage ich meinen Teilnehmenden immer, in der Sekunde, wo ihr das lest, könnt ihr nicht mehr lesen und zieht diesen Helm ab. Weil das ist der Motorradfahrer hat da nicht die Vollmacht, sage ich jetzt mal dazu sagen. Es sei denn, er ist bei Bewusstsein und wehrt sich gegen die Helme. Dann nicht.
Ja.
Gibt es zu viele Actions, viele Bewegungen.
Gut, aber Sie haben es gerade nochmal angesprochen, ist da nicht der Bevollmächtigte. Wenn ich da bin, bin ich verpflichtet zu helfen.
Genau, so ist es. Genau, wir sind alle verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten in dem Rahmen, der uns zumutbar ist.
Ja.
Wenn ich sage, ich kann kein Blut sehen, ich falle direkt um, dann ist meine Pflicht, den Notruf zu rufen und andere aufmerksam zu machen, dass da jemand ist, der Hilfe benötigt. Genau. Wenn ich das nicht mache, mache ich mich strafbar.
Ja.
Das ist also das, was man auf jeden Fall tun sollte, immer ist die 112 zu rufen.
Muss. Ja. Tun muss.
Gut. Gut verbessert.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal so auf Ressourcen und Schulungen gucken, was für Ressourcen und Schulungen können Sie denn empfehlen für Menschen, die ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auch mal auffrischen wollen? Wie jetzt in meinem Fall, also ich müsste auch mal wieder. In wie regelmäßigen Abständen sollte man seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auch auffrischen? Und wie oft werden Erste-Hilfe-Kurse angeboten? Wo ist eine Anlaufstelle? Wo kann ich mich erkundigen? Vielleicht nochmal das gefragt.
Also Anlaufstellen sind alle unsere Kreisverbände. Ne, es sind immer die DRK-Kreisverbände, die wohnortsnah sind oder sogar die Ortsvereinigung. Das kann man einfach immer googeln, DRK-Kreisverband und dann den Ort, wo man wohnt oder Ortsvereinigung. Das sind die Anlaufstellen, das sind quasi ja unsere ausführenden Organe, ne, die Erste-Hilfe-Kurse anbieten. Und in den Kreisverbänden und Ortsvereinigungen gibt es auch in dem normalen Erste-Hilfe-Kurs über 9 Unterrichtseinheiten gibt es verschiedene kleine Module, die dann 90 Minuten oder 3-4 Unterrichtseinheiten umfassen, zum Beispiel die Herz-Lungen wiederbeleben. Und dann geht man einfach abends 1,5 Stunden von 17 bis 18:30 in den Kreisverband und übt nochmal die Herzrhythmusmassage. Oder zum Thema Senioren, ne, so ein bisschen Sicherheit zu Hause, wo sind Stolperfallen ähnliches. Oder im Bereich Kind. Oder im Bereich Outdoor. Also wir haben viele kleine Module, die man besuchen kann. Und ansonsten immer klassische Erste-Hilfe-Kurse natürlich am besten alle 2 Jahre.
Okay.
Ja, was eigentlich schön ist, ist, dass es auch in so kleinen Häppchen gibt. Da ist vielleicht die Hürde nicht ganz so groß.
Genau.
Wenn man voll arbeitet, so ein Samstag, der ist schon sehr viel wert.
Ja.
Aber mal so 1,5 Stunden Donnerstags abends oder so ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Genau. Wenn man sagt, okay, genau das möchte ich gerne nochmal üben.
Ja, man muss ja auch sagen, dass viele Erste Hilfe, die wir leisten, intuitiv basiert. Mhm. Also wenn jemand stürzt, dann gehen wir hin, wir trösten, wir fragen, wie geht's dir, was tut dir weh, brauchst du was zum Kühlen? Ist auch schon Erste Hilfe, ne? So etwas wie den Druckverband sollte man schon regelmäßig mal üben, aber an und für sich ist nur wichtig, dass etwas auf der Wunde liegt und sie vor weiterer Verschmutzung schützt. Das jetzt gut aussieht, ist Schnuppe. Es soll nur etwas drauf liegen.
Ja.
Das kann auch das eigene T-Shirt sein, das kann das Küchenhandtuch sein aus der Schublade. Ne? Das ist egal.
Wie kann man denn jetzt, wir hatten ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, gerade bei Kindern, wie kann man denn, sag ich jetzt mal, ab einem frühen Alter oder wann ist auch ein richtiges Alter, um Kinder für das Thema Erste Hilfe zu sensibilisieren? Weil ich meine, es fängt bei den Kleinen an, dass die halt auch schon wissen, wie sie in bestimmten Situationen dann vielleicht reagieren und das auch in ihrem Leben dann weiterführen, dann vielleicht auch an ihre Kinder wieder weitergeben. Heißt, wie geht man da am besten ran und ab was für einem Alter können Kinder schon, sag ich jetzt mal, vielleicht auch erkennen, ab wann eine Notsituation vielleicht besteht?
Also das Jugendrotkreuz bei uns geht in die Kindergärten mit sogenannten Pflasterkursen. Das machen auch die Kreisverbände. Das ist so der erste Moment, wo Kinder mit Erster Hilfe in Berührung kommen und irgendwie das Trösten lernen, das Pflaster kleben lernen und auch das Hilfe holen lernen. Weil sie nun mal auch, und klar, ich meine, das sind kleine Kinder, Sie können das noch nicht, aber sie können Hilfe holen. Und sie lernen auch die 1 und 1 ist 2, die sie dann anrufen können. Und das beginnt im Kindergarten.
Das heißt so ab 3?
Ja.
Genau, genau.
Also eigentlich schon ziemlich früh.
Ja, genau. Und Kinder sind ja auch gewillt zu helfen. Also Kinder machen das ja gerne.
Ja.
Kümmern sich gerne, sie sorgen sich gerne.
Und gewollt zu lernen.
Ja. Also sind immer groß dabei und dann gibt's unsere Pflasterkurse.
Das klingt so süß.
Ja, ist ja schon.
Genau.
Die Pflasterkurse.
Und dann gibt's ganz viel weitere Module. Also das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, bietet zum Beispiel Module an zum Thema Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten. Das sind auch für verschiedene Jahres- oder Altersabschnitte, wo wir dann auch schon im Kindergarten und erste Klasse zum Beispiel unterrichten. Dann gibt es den Schulsanitätsdienst in der Grundschule und in der Weiterführenden. Kann sich dann durchziehen.
Ja. Ja, ich erinnere mich auch noch, bei uns waren auch in der Klasse ein paar, die beim Schulsanitätsdienst dann waren und in den Pausen auch immer in dem gesonderten, dafür vorgesehenen Raum dann auch waren, so dass man eine Anlaufstelle hatte, wenn doch mal was passiert, dass man direkt weiß, okay, dort kann man hingehen, dort bekommt man Hilfe. Das war schon immer ganz gut.
Ja, weiß ich noch, ganz am Anfang in der Unter- und Mittelstufe wurde immer durchgesagt, wenn die kommen sollten. Und dann sind wir aufgesprungen, losgelaufen. Und später hatten die dann bei uns so kleine Pieper, wirklich.
Echt jetzt?
Ja.
Wie das im Krankenhaus ist eigentlich.
Ja, die haben sich morgens, wenn sie in die Schule gekommen sind, haben die sich in dem Raum da ihre Pieper geholt. Dann wurden die nur noch angepiept und sind dann einfach aufgesprungen und rausgerannt.
Voll die technologische Entwicklung schon hier bei euch.
Ja.
Nicht verkehrt eigentlich, ne?
Genau. Ja, und ungefähr die Hälfte der hat, glaube ich, dann später Medizin studiert.
Da ist früh übt sich schon, ne?
Genau, genau.
Ja. Wie ist das denn jetzt? Wir hatten jetzt mal Kinder angesprochen. Adi hatte mich noch auf ein Thema hingewiesen, Vorfeld bei unseren Recherchen, und zwar auf die Gendermedizin. Genau. Vielleicht willst du darauf nochmal eingehen.
Auf die Frauen. Da haben wir nämlich in meinem letzten Erste-Hilfe-Kurs, der jetzt 1,5 Jahre her ist, auch sehr intensiv drüber gesprochen, dass Frauen wirklich auch seltener geholfen wird. Ich habe jetzt die Studie nochmal rausgesucht, das ist auch wirklich so. Und zwar gerade, wenn es in der Öffentlichkeit passiert, wird irgendwie Männern in knapp 70% der Fälle geholfen und bei Frauen irgendwie nur in knapp 60%. Mir wurde dann auch angesprochen, dass da irgendwie die Hemmschwelle viel größer ist, Frauen zu helfen, die anzufassen, sie auszuziehen, um die Herzdruckmassage zu machen und so. Ich fand es, wie gesagt, vor allen Dingen in dem Kurs so toll, dass wir da ganz speziell nochmal drauf eingegangen sind, auch als es darum ging, Krankheiten oder andere Notfälle zu erkennen, was sind die Symptome für Frauen. Haben Sie da irgendwie auch in Ihrem Ausbildungsprogramm was geändert, um darauf zu sensibilisieren? Weil ich weiß, bei dem Erste-Hilfe-Kurs davor war das gar kein Thema.
Ja, also tatsächlich haben wir natürlich auch den weiblichen Herzinfarkt und Ähnliches bei uns im Themenbereich und auch wir informieren darüber. Bei Frauen muss der BH ausgezogen werden, der muss weggeschoben werden, weil die Bügel ihn eigentlich nur verletzen, also weiter verletzen und gegebenenfalls ein AED dann nicht anzubringen ist, wenn der BH da ist. So wie man bei Männern beispielsweise das Brusthaar rasieren muss. Also es gibt Aktionen, die müssen passieren und das ist in unserer Lehrunterlage verankert.
Okay.
Das kommunizieren wir auch immer mit, darüber informieren wir, das besprechen wir. Kommt aber halt vor, dass der ein oder andere Ausbilder das dann vielleicht in diesem einen Kurs nicht mit thematisiert hat und der andere dann schon.
Vielleicht ist das in den letzten Jahren auch einfach viel besser geworden und ich gebe das Ganze jetzt einfach mal als positives Feedback zurück. Ich war sehr positiv überrascht.
Ja.
Ich bin betriebliche Ersthelferin geworden und war mit einer Kollegin zusammen da und wir zwei Frauen, wir saßen dann da und waren dann immer gleich so, ja, und wie ist das bei Frauen?
Ja, es ist total wichtig.
Ja.
Es ist total wichtig, wenn wir wissen, dass auch die Medizin, selbst Klimaanlagen, alles ist auf Männer ausgerichtet. Sicherheitsgurte, Kleidung,
das
alles
ist auf Männer erst ausgerichtet. Dass Sicherheitsgurte auch auf Männer erst ausgelegt
sind. Deswegen drücken sie uns immer so am Hals.
Ja, ich merke das in meinem Auto so extrem. Das Ding, das rutscht immer hier hoch, weil es wurde auf jeden Fall nicht für Menschen mit Brüsten konzipiert.
Nein, und für mit längerem Oberkörper und breiteren Schultern. Bei Männern liegt es hier, bei uns liegt es am Hals an. Ja. Was bei dem einen oder anderen Unfall dann schon wirklich schlecht ist.
Kann ein Problem werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens auch gelesen, man sollte anscheinend diese Haarklipper, die wir Frauen hinten haben, die soll man eigentlich rausnehmen, weil die, wenn es tatsächlich zum Aufprall kommt von mehreren Autos, die sich halt auch in deinen Schädel reinbauen können. Und das, ja, will man definitiv nicht.
Das war der Grund, warum ich erst hier unten vom Gebäude mir die Haarspange wieder reingemacht habe.
Das war der Grund, okay, alles klar.
Es wurde da anscheinend das gleiche Instagram-Reel vorgeschlagen.
Das kann gut sein, ja. Das war Instagram, ich gebe es ja zu, ja.
Ja.
Nee, aber ja.
Ich wollte noch was zum Thema Gurt sagen.
Ja.
Kennen Sie Gurtschneider?
Ja.
Ganz tolle Sache. Ganz tolle Sache, ganz wichtig, in Griffnähe, ankleben im Auto an die A- oder B-Säule, krapfen, durchschneiden.
Ja, das ist sehr lustig, dass Sie das sagen.
Hanna hat jetzt auch einen.
Ja, großartig.
Ich hatte wirklich einen sehr, sehr guten Kurs da vor anderthalb Jahren. Ich bin da auch mit einer ganzen Liste an Dingen rausgegangen, die ich besorgt habe anschließend. Ja. Und dann habe ich geguckt nach... Das ist so ein Kombi-Ding, Gurtschneider und so ein Ding, um die Scheibe einzuschneiden.
Genau.
Und der 10er-Pack, der war so viel günstiger, als wenn man die einzeln bestellt hat. Also habe ich diesen 10er-Pack bestellt und meine ganze Familie war jetzt versorgt und ich hatte noch zwei übrig, deswegen hat Hanna jetzt auch einen.
Ja, ich habe es auch direkt weitergegeben. Also mein Partner hat jetzt auch einen bei sich im Auto. Ich habe ihn auch mehrfach darauf hingewiesen, weil, muss man an der Stelle sagen, es lag erstmal sehr lange auf dem Couchtisch. Habe ich ihn etwas gerückt.
Jetzt ist er gut ausgestattet.
Ja.
Sehr schön.
Also, mir liegt er jetzt auch direkt in der Seitentür vom Fahrersitz.
Kleben oder liegen?
Er liegt quasi unten in der, in diesem, wie sagt man da, wo normalerweise die ganzen CDs eigentlich früher drin waren, da liegt er jetzt drin.
Ja, aber wenn das Auto dann auf dem Kopf liegt, dann ist er irgendwo hingeflogen, wo sie gegebenenfalls nicht rankommt.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Kann ich den irgendwo befestigen?
Weiß ich nicht. Aber vielleicht in diese... In die Mittelkonsole, da habe ich so ein Fach.
Da habe ich kein
Fach. Das kann man nicht zumachen bei mir.
Nee.
Also wenn ich einen Vorschlag machen dürfte.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
Vielleicht einfach an einem Faden, den man gut durchreißen kann, aufhängen irgendwo.
Vielleicht etwas vorne an der, wo bei mir die Klimaanlage ist, da kann man das ja dran eigentlich machen.
Genau, in ihrer Nähe, sodass sie es nehmen können und abreißen können. Den ich habe vom Roten Kreuz, ist grell-orange.
Ja.
Und der hat eine Klebefläche, sodass ich ihn dann wirklich an die A-Säule, glaube ich, vorne am Fenster. Ich glaube, das ist die A und damit ist die B-Säule. Da klebt er dran und da kann ich dann zugreifen.
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt eigentlich. Wenn das Auto auf dem Kopf liegt, dann habe ich ein bisschen gelust, ja. Das war gut, dass wir uns darüber unterhalten haben.
Ähnlicher Input zu den Kfz-Verbandkästen.
Ja.
Bringt gar nicht so viel, wenn ihr im Koffer raufsteht und da dann irgendwie das Reisegepäck drauf ist.
Ja.
Sie sollten vorne unter dem Beifahrersitz sein, zum Beispiel in den Seitentaschen, und die Warnwesten sollten zum Beispiel in der Rückentasche von dem Beifahrer sein, sodass ich als Fahrer da dran komme und da unten dran komme.
Ich kriege so viel Input hier mit. Ich werde gleich mein Auto erstmal umdisponieren.
Das mache ich in jedem Kurs mit den Teilnehmenden.
Ja,
ja,
sehr gut.
Ich schicke die danach immer ans Auto.
Ja, so hat der Kurs nämlich auch angefangen. Es war so Unfallsituation auf der Autobahn. Was macht ihr? Und das so morgens, so kurz nach 9, Warndreieck aufstellen und so. Und dann natürlich zu der Person hingehen und dann da Fenster einschlagen. Ja, wie schlagt ihr denn ein Fenster ein? Mit einem Stein. Wo kriegt denn ihr einen Stein auf der Autobahn her? Und dann stand das erste auf der Amazon-Bestellliste.
Ja.
Das war sehr cool.
Ja.
Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen auf den Welt-Erste-Hilfe-Tag zu sprechen. Warum wird der gefeiert? Wo überall gibt es vielleicht besondere Veranstaltungen, die Sie planen? Oder?
Also der Welt-Erste-Hilfe-Tag, ich denke, der klärt sich von allein, wenn wir diese Fakten berücksichtigen. Ne? 90% der Menschen, denen wir helfen, kennen und lieben wir. Deswegen ist es so wichtig, deswegen wird er zelebriert, er wird kommuniziert, die Erste Hilfe wird kommuniziert, ne? Wir als Landesverband, wir sind mehr medial aufgestellt, wir informieren, wir haben Presseinformationen, unsere Kreisverbände, die ausführenden Organe, ne, unsere Praxisorgane, sage ich mal, ne, die haben verschiedene Veranstaltungen. Ne, aber dann, wir als Landesverband sind nicht drüber informiert unbedingt. Ne. Ich weiß, dass in Darmstadt, meine ich, ist was ganz Großes. Ne. Da gibt es einen Blaulichttag, der wird groß gefeiert, zum Welt-Erste-Hilfe-Tag.
Das klingt auch wieder, das klingt genauso cool wie Pflasterkurs.
Ansonsten sind unsere Kreisverbände ja eigene Organisationseinheiten, die jetzt nicht unsere Zustimmung oder Ähnliches benötigen, sondern selbst agieren.
Das heißt, da kann man wahrscheinlich einfach auf den Webseiten auch danach schauen, was da an den Tagen jeweils ansteht und kann man wahrscheinlich auch einfach hingehen und ja, so wie jetzt beim Blaulichttag selber sich dann ein Bild vor Ort machen.
Ja, genau.
Wissen wir, warum es der, ach nee, es war der zweite Samstag
im September.
Im September.
Genau.
Hast du da irgendwas gelesen, warum das so ist?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, die werden ja einfach so manchmal ausgewählt, ja, die Tage.
Genau. Wahrscheinlich war da was frei.
Ja, vielleicht, ja. Weit weg von anderen, ja, besonderen Tagen.
Ja, also wenn, ja, mir ist auch nichts bekannt, warum es ausgerechnet dieses Wochenende immer ist.
Ja, fällt mir gerade
oder
so
dieser
an.
Samstag.
Ja.
Ist ja auch eigentlich etwas, es ist zwar natürlich super, dass es diesen Tag gibt, um auch nochmal ein spezielles Bewusstsein dafür zu schaffen, aber Erste Hilfe etwas ist ja etwas, was man eigentlich 365 Tage im Jahr brauchen sollte, wo darauf der Fokus auch liegen sollte. Wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, abseits vom Welt-Erste-Hilfe-Tag, was für Angebote sie noch haben. Wir hatten im Vorfeld ja auch nochmal gesprochen gehabt über bestimmte Angebote, die sie haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, da nochmal gerne drauf aufmerksam zu machen.
Und hier kommt der Werbeblock. Also wir im Landesverband Hessen, wir haben ein neues Konzept entwickelt, Erste Hilfe für die Psyche. Ich nenne es immer liebevoll unseren Schulterklopferkurs. Es ist ein Kurs für Laien. Wir bilden keine kleinen Psychologen aus. Wir informieren rudimentär über psychische Störungen und wir unterstützen dabei, Gespräche zu beginnen. Also wir ermutigen und bestätigen unsere Teilnehmenden darin, wie man auf eine Person zugehen kann, bei der man vermutet, da stimmt was nicht, ihr geht's nicht so gut, ne? Wie spreche ich sie an, wie gehe ich mit Ablehnung um, ne? Und was mache ich im Notfall? Und ein ganz wichtiger, großer Part, ab wann ziehe ich mich raus? Ne? Also ab wann muss ich auf meine eigene Gesundheit achten und kann der Person nicht mehr helfen? Wobei helfen nicht bedeutet, ich löse deine Probleme, sondern helfen bedeutet, ich biete dir an, dich zu begleiten. Komm, wir googeln mal, vielleicht gibt's eine Selbsthilfegruppe. Komm, wir gucken mal bei dem Hausarzt. Ich begleite dich gerne, ich warte und du kannst mal deinem Hausarzt erzählen, was los ist. Das sind die Dinge, ja, die wir dort unterrichten.
Welche psychischen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Leiden, weil das Wort ist, glaube ich, nicht das Richtige dafür, werden da speziell angesprochen, also Depressionen, Panikstörungen, genau, etc.?
Genau, die Klassiker, Depressionen, Angststörungen. Wir gehen aber auch kurz auf Schizophrenie ein und auf Essstörungen, weil auch das häufiger, also immer häufiger vorkommt, gerade Essstörungen. Ne? Genau, wir gehen auch auf Suizid ein.
Okay.
Das sind verschiedene große Themen, das sind sechs große Themen, die wir oberflächlich beleuchten. Weil auch da ist das Credo, Erste Hilfe ist einfach. Man muss nicht wissen, was genau die Störung ist oder was genau die Symptome sind. Ich sehe, der Person geht's nicht so gut, also gehe ich auf sie zu.
Darf man sich das dann so vorstellen, also Sie haben theoretisch, also einen theoretischen Block und arbeiten dann zum Beispiel mit Rollenspielen,
genau,
oder sowas in dem Fall?
Genau.
Ja.
Sehr intensiv mit Rollenspielen. Wir haben verschiedene Fallbeispiele. Die Teilnehmenden das dann auch quasi untereinander üben. Es gibt dann welche, die Betroffenen sind, welche natürlich die Hilfe anbieten. Es gibt immer zwei, drei drumherum, die das mit begleiten und dann auch mal die Rolle übernehmen können. Also wenn einer sagt, ich bin gerade fertig, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme, und dann wäre so Aufkleberchen, ne, dann wird das Aufkleberchen weitergegeben an die nächste Person, die dann die betroffene Person ist oder die unterstützende.
Das klingt total anstrengend. Auch an so einem Tag in so verschiedene Rollen reinzuspielen.
Ja, ist es auch mental, auch für die Teilnehmer. Sie sind auch wirklich immer erschöpft. Aber wir überziehen jedes Mal, weil dann doch einfach immer noch viel Redebedarf da ist und Fragen sind und man sich austauscht. Und ganz oft sind in den Kursen ja auch Personen, die selbst betroffen sind oder waren oder in ihrem nahen Umfeld jemanden haben, der betroffen ist.
Ja. Wie lange geht dann so ein Kursblock? Ist das dann ein Eintageskurs,
genau,
Zweitageskurs?
Ein Tag, wie der klassische Erste-Hilfe-Kurs. Wir haben das Pendant quasi entwickelt für die Psyche.
Und das ist ja jetzt dann ein Teil, also noch etwas, was Sie auch anbieten. Und wir hatten auch noch über einen anderen Teil gesprochen. Wenn Sie da auch nochmal eingehen wollen, können
wir das hatten, gerne. Ja, wir hatten über ein Projekt gesprochen mit dem Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen. Und zwar ist letztes Jahr schon der Pilot dazu gelaufen und dieses Jahr geht's weiter. In Summe haben wir bis zum Ende der Legislaturperiode 800 Schulen mit an Bord. Das sind dann alle hessischen Schulen, deren Lehrer und Lehrerinnen in Erster Hilfe geschult wurden. Und wir fahren da zweigleisig quasi. Also wir haben in die Erste Hilfe Aus- und Fortbildung für Lehrer und Lehrerinnen ein Modul mit eingearbeitet. Das heißt Herzensretter. So dass die Lehrer selbst in der Lage sind, Herz-Lungen-Wiederbelebung oder Herzdruckmassage eher gesagt zu unterrichten. Und parallel gibt es dann vom Ministerium eine große Datenbank mit viel Arbeitspapieren und Videos und Ähnlichem, mit denen die Lehrer geschult werden. Und die Hilfsorganisationen bieten dann den Praxisunterricht dazu. Das ist sehr groß, sehr schön.
Ja.
Und betrifft dann alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse, sodass sie mindestens 2 Unterrichtseinheiten Herzdruckmassage im Jahr lernen.
Okay, das wird aber dann jedes Jahr angeboten?
Das wird jedes Jahr angeboten und das unterstützt auch wieder einfach diese Wichtigkeit, diese 90%, auf denen ich rumreite.
Ja.
Und auch einfach der Tatsache, das sind auch Zahlen, die wir jetzt ganz neu haben, dass pro Tag ca. 200 Personen an einem plötzlichen Herztod versterben.
Okay.
Im Straßenverkehr weniger als 8 Personen.
Oh.
Und das unterstützt einfach die Aussage, dass Herzdruckmassage so wichtig ist.
Ja. Und ich finde es auch gut, also ich finde es super, das Projekt an sich. Ich finde es aber auch gut, dass es schon relativ früh, also in der 7. Klasse haben Sie ja jetzt gesagt, dann auch schon stattfindet. Also nicht, dass man erst bei Abiturientinnen und Abiturienten ansetzt, sondern schon wirklich früh eigentlich. Die Kinder sind ja dann 13, so in dem Alter, würde ich mal behaupten.
Vor dem Führerschein schon.
Ja, genau. Und im besten Fall haben sie einen Pflasterkurs besucht.
Genau.
Haben irgendwas, irgendwie ein Erste-Hilfe-Modul mitgemacht und ähnliches, ne?
Ja.
Ist das dann etwas, was theoretisch auch in Anführungszeichen verpflichtend ist für Referendarinnen, Referendare, dass die da auch schon quasi mit, die haben ja dieses, also wenn man auf Lehramt studiert, dann hat man ja nicht nur diesen Teil mit Germanistik, English Studies etc., sondern man hat ja auch noch
den pädagogischen Teil.
Dankeschön, das Wort habe ich gesucht, den pädagogischen Teil, dass das dann auch verpflichtend wird, so wie, sage ich jetzt mal, der pädagogische Teil, dass man auch sagt, dass die halt schon geschult werden darin, wie man dann Erste Hilfe auch unterrichtet bei sich.
Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir den Lehrplan an den Universitäten einbinden könnten.
Ja.
Tatsächlich muss jede Lehrkraft, bevor sie mit ihrem Unterricht beginnt oder mit ihrer Laufbahn beginnt, müssen sie den Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben.
Okay.
Mehr aber auch nicht. Und nur, ich glaube, Sport- und Chemielehrer müssen regelmäßig eine Auffrischung machen. Und das auch nur alle 4 oder 5 Jahre. Und generell müssen auch nur 20% aller Lehrer an der Schule einen Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig machen.
Oh.
Und deswegen haben wir
viel weniger, als ich dachte, muss ich sagen.
Ja, deswegen ist das jetzt aber in der Aus- und Fortbildung für Lehrer mit drin. Also sie sind darin nochmal geschult und können das Konzept anbieten. Und das ist ein identisches Konzept, wie wir es in der Praxis den Schulen anbieten, aber auch in den Arbeitspapieren vom Ministerium ist. Also es schließt sich so ein Kreis einfach. Ne?
Es schließt eine riesige Lücke einfach.
Damit. Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Das ist eine super wichtige Arbeit, die da gemacht wird, die von Ihnen gemacht wird.
Ja, und ich finde auch die beiden Projekte einfach toll, weil sowohl das Konzept von wegen, man muss auch bei der Psyche, es gibt halt nicht nur das Körperliche, sondern auch das Psychische, was einfach für Menschen sehr belastend sein kann, ne? Aber auch, dass man halt bei schon Kindern und Jugendlichen ansetzt und denen vermittelt hier, Erste Hilfe ist wichtig, man weiß nie, wann man es braucht. Und wenn man sie braucht, ist es umso besser, weil man weiß, was man zu tun hat in der Situation.
Genau. Und es ist so einfach, man kann nichts falsch machen, außer nichts zu tun.
Richtig. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, muss ich sagen, zu unserer heutigen Episode. Ich finde, wir haben sehr wertvolle Einblicke hier erhalten und nehmen einige Informationen auch mit für uns selber. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr da draußen ebenfalls. Das einzig Wichtige ist, helft, wenn wirklich Not da ist.
Am Mann oder an der Frau
ist. Am Mann oder an der Frau ist. Erste Hilfe kann Leben retten und jeder von uns kann einen Unterschied machen, indem wir uns das nötige Wissen aneignen und bereit sind zu helfen. Also denkt dran, dass es nie zu spät ist, euch auch weiterzubilden. Ich nehme es mir sehr zu Herzen.
Genau.
Schaut euch lokale Kurse an, informiert euch über Online-Ressourcen, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Und wir sagen vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal an Frau Felger,
ja,
dass Sie sich
ganz genommen haben.
Vielen
Dank.
Sehr gerne. Geht das?
Wir machen genau, wie das mit der Uni so war. Und danken auch euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Teilt sie gerne mit Freunden, Familie und allen euren Liebsten. Wir haben jetzt gelernt, in eurem Liebstenkreis ist es am wahrscheinlichsten, dass ihr Erste Hilfe leisten müsst. Und ja, wir sagen bis zur nächsten Folge.
Vielen, vielen Dank nochmal. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir auch.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau, bis dahin, macht's gut.
Tschüss.